findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Box, Dirk, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist und für alle, die uns zuhören, ich spreche heute mit Dirk Trebbels. Dirk, du bist ja auch Lehrer an einem Gymnasium in Bayern, in der Nähe von Augsburg, und vielleicht magst du dich persönlich in 3 Hashtags vorstellen, die dich am besten beschreiben würden.
Muss ich auch noch nicht gefragt. Ja, nicht so einfach, ja. Ja, sag mal, technikbegeistert würde ich mich bezeichnen. In dem Bereich dann auch neugierig und ja, vor allem offen für Neues. Also bin da immer sehr interessiert an dem, was ich so lese. Schaue mir das dann gleich an, was das ist. Und ob es was für mich ist, und ist völlig egal, ob das im Hobbybereich ist oder ob das jetzt im Berufsleben ist. Von daher wird es wahrscheinlich beides abdecken, sowohl privat als auch, ja, als auch den beruflichen Teil.
Da hast du ja schon eine der wichtigsten Zukunftskompetenzen mit, nämlich neugierig sein. Ich hatte jetzt gelernt, oder Digital School Story ist ja Botschafter geworden jetzt beim Ministerium für Neugier und Zukunftslust und auch genauso andersrum. Und es ist das Wichtigste eigentlich, dass wir uns Neugier halten, damit wir sozusagen auch die Zukunft gestalten wollen. Das bringst du ja dann mit. Warst du schon immer neugierig?
Ja, schon, aber halt wie gesagt immer nur bei den Teilen, die mich halt besonders interessiert haben. Also in der Schule ist Neugier natürlich schon praktisch und man wünscht sich das von den Schülern, ja im eigenen Fach halt insbesondere. Kann man aber natürlich nicht erwarten, weil man ja selber auch weiß, also ich hatte ja auch Fächer, ja da wurde meine Neugier so nicht angesprochen. Also es gab dann schon so einen Wandel manchmal, das hing dann auch vom Lehrer ab, wie was das für ein Typ war, also ob der irgendwie auf meiner Wellenlänge dann war, dann konnte der meine Neugierde dann schon ansprechen, wo man dann auf einmal, ja, in Deutsch auf einmal ein Buch gelesen hat, wo man vorher nie das Interesse am Lesen oder so hatte. Also da war ich dann irgendwie neugierig, was für Geschichten, die uns da entsprechend auch vorgeschlagen hat. Das hat aber dann auch wieder abgeebbt. Also das naturwissenschaftlich war es eigentlich immer so, dass ich Neugierde, also Interesse dran hatte. Und Technik immer, ja, das war tatsächlich. Also ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass mein Vater auch immer so Computer interessiert war. Und dann hat man so ein gemeinsames Interesse gehabt, wo man so aufeinander aufgebaut hatte. Und das hat sie eigentlich bis heute durchgezogen. Von daher bin ich da immer so als der Technik-Nerd im Kollegium bekannt, der dann immer ein bisschen belächelt wird, was er der jetzt schon wieder angeschleppt und ach Gott, lass den mal machen. Und ja, wir werden dann sehen, wenn wir Digital School Story dann auch im Kollegium mal vorstellen, ob das dann wieder, also ich werde es dann mal besser nicht machen, sondern vielleicht eher die Kollegin, die sonst eher sagt, nee, muss jetzt nicht sein, die aber diesmal ja auch dabei war und ja, sehr neugierig war, wie es dann laufen wird. Und ich habe bis jetzt eigentlich auch nur positives Feedback bekommen, aber wie gesagt, das muss man halt dann erstmal im Kollegium auch nochmal, ja, einfach, dass sie wissen, was das ist. Ne, die wussten zwar, dass wir da was machen, aber was genau? Die wenigsten, glaube ich.
Da können wir ja gleich nochmal so im Detail mit einsteigen. Mich interessiert es tatsächlich nochmal mit diesem Thema Technik begeistert. War das dann für dich automatisch klar irgendwann, dass du Lehrer wirst oder wie kam das überhaupt, dass du gesagt hast, ich gehe tatsächlich in so einen Beruf rein?
Ja, in der Grundschule war das schon immer so. Da haben wir gedacht, ach, das ist eigentlich ganz nett hier. so als Kind schon so Lehrer sein und dann mit den Kindern irgendwie so sich was ausdenken und machen lassen. Und das war immer was Kreatives, das hatte mir damals schon irgendwie gefallen. Das ist aber dann total abgeebbt im Gymnasium dann. Also da kamen Lehrer gar nicht in Frage. Auch bis zum Ende. Also da haben wir gedacht, die machen jedes Mal das Gleiche. Das kann ja nicht besonders fordernd oder kreativ sein. Und ich hatte Kunstleistungskurs und Chemieleistungskurs. Also das war so eine ganz komische Kombination, wo eben kreativ und Naturwissenschaft so ein bisschen gegenüberstanden und ich nicht genau wusste, in welche Richtung ich da gehen möchte. Und habe mich dann auch für Kommunikationsdesign und Industrial Design interessiert. Das gab es aber nur an der Hochschule und ja, war zu der Zeit etwas komplizierter als heute. Also da musste man quasi dann auch so eine Vorauswahlentscheid bestehen mit Mappenabgabe und so weiter. Und das
Okay.
gab es immer nur einmal im Jahr. Und da bin ich einfach dann doch Beamter und sage, nee, also das ist mir alles, auch die Berufsaussichten, Selbstständigkeit, unsichere Einnahmen, so wie die Content Creator das ja auch in ihren Q&A-Sessions beschreiben werden, wäre das nicht kann oder für sich nicht mag, diese Unsicherheit bei der Einnahme, also der finanziellen Geschichte, für den ist es einfach nichts. Und das habe ich dann auch festgestellt, dass das verkrafte ich so nicht. Ich brauche einfach eine solide Basis und habe dann Chemie angefangen zu studieren, auf Diplom erstmal. Und habe dann gemerkt, da ist man einsam im Labor und wurschtelt vor sich hin. Und dann, ja, nee, nee, also das schaffe ich nicht ihr Leben lang. Einsam im Labor für drei, vier Hanseln noch dazu und dann gedacht, ja, vielleicht ist er doch Lehrer, da bist du unter Leute und es ist auch nicht nur Wissenschaft, sondern es ist auch, kannst ja was gestalten, die Arbeitsblätter von mir aus und so weiter. Und das war dann auch so. Ich habe dann den Jahresbericht gemacht, da war dann viel Gestaltung dabei. Und der Chef meint, ach, Sie können ja InDesign und Sie können ja dies. Weil ich komme halt aus der Anwendersicht, das Technikinteresse bezieht sich halt hauptsächlich auf die Anwendung von Software. Also ich bin jetzt nicht der selbst Computer baut, mittlerweile ab und zu schon, aber mehr so die Anwendungsgeschichte. Deswegen ist KI auch total spannend, weil die ganzen Anwendungen, die jetzt da aus dem Boden schießen, macht es einfach total spannend zu beobachten. Also bin da jeden Tag wieder an irgendeiner neuen Anwendung dran, verschwende meine Zeit, wird meine Frau sagen, aber ist einfach, kann ich nicht raus.
Also in
Muss ich
dem Punkt ist
ja
natürlich auch
einfach
eine
gucken.
total spannende Zeit, ne, die da gerade
Ja,
da ist.
absolut. Genau.
Jetzt erlebst du das ja, jetzt sagst du, das ist eine total spannende Zeit. Es gibt ja aber auch wahrscheinlich viele Kollegen im Umfeld bei dir, die sagen, das ist auch eine Zeit, die irgendwie ganz unsicher ist, die viel Angst macht. Wie kann man da auch andere Lehrkräfte, die ja eher vorsichtig sind und auch eine stärkere Distanz vielleicht gerade zu solchen Themen wie KI und Co. auch haben, tatsächlich das Ganze so ein Stückchen näher bringen?
Ja, das ist die große Frage. Das ist wirklich, also das wird sowohl bei uns ich bin in so einem Expertennetzwerk für Referenten für digitale Bildung und das wird da auch immer diskutiert, wie kann man jetzt eigentlich in diesen Veranstaltungen, die wir dann machen, für die Schulen und die Leute irgendwie begeistern. Ich glaube, die kurzfristige Begeisterung ist dann schon da, dass man sagt, wow, Wahnsinn, das wusste ich nicht, aber dann auch gleichzeitig, oh Gott, bis ich das kann, das wird dauern. Und dieser Widerspruch quasi zwischen dem, dass man irgendwie was ja rausbekommt, oft ist es ja auch der Zeitgewinn. Also man verspricht dann immer, also wir haben auch heute wieder einen Workshop in der Schule am Nachmittag, wo es dann heißt, ja, smarter arbeiten sozusagen, indem man halt Zeit spart durch KI. Also ich probiere bestimmte Techniken zu erlernen, die mir dann Zeit sparen. Und so gehen natürlich und das ist ja auch absolut verständlich, die Kolleginnen und Kollegen in diesen Workshop hinein. Und wenn dann aber erst einmal Techniken gezeigt werden, die man vielleicht jetzt nicht so aus dem Ärmel schüttelt, sondern wo man sich erst einlesen und einarbeiten muss, heißt sofort, ja, Moment mal. Also eigentlich wurde uns doch jetzt gerade gesagt, dass wir da Zeit sparen. Und ja, das ist so dieser Widerspruch, dass eine muss natürlich da sein, die Bereitschaft, sozusagen diese neue Technik ja irgendwie für sich, ja, sich da einzuarbeiten, um dann am Ende vielleicht zweierlei rauszukriegen, nämlich einerseits Abwechslung im Unterricht und ja, ich bin immer so ein bisschen, sag, naja, es ist ja nicht nur der Job quasi von uns, euch Arbeitserleichterung zu bringen, sondern eigentlich ist es ja der Job auch zu sagen, wir müssen die Schüler ja dazu bringen, mit der neuen Technik nicht nur die Hausaufgaben zu machen. Und das ist jetzt bei KI halt einfach das Thema, wie kriegt man Schüler dazu, ja, zu verstehen, dass ein KI-Feedback natürlich mir mehr bringen kann daheim, weil es aber wieder, und da sind wir wieder beim Kollegium auch, und ich bin ja auch so, aber es kostet so viel Zeit. Also natürlich ist es viel einfacher, die Hausaufgaben einfach abzuschreiben vom Bildschirm, weil sie sind ja da und ich kann sie ja jederzeit mir generieren lassen, die Lösungen. Warum soll ich das dann nicht machen? Und das ist bei allen halt schwierig zu vermitteln, dass es Zeit braucht, um sich selbst voranzubringen. Ich glaube, da sind wir alle gleich. Ich sage auch, da kann ich mich auch selbst nicht rausnehmen, wenn ich merke, da kann ich Zeit sparen. Bei einer Sache, die ich nicht mag, zum Beispiel korrigieren, oder würde ich dann auch sagen, na, dann zeig mir mal, wo ich da zum Beispiel KI dann verwenden könnte. Und dann ist man bereit, auch viel Zeit zu investieren. Aber wenn ich dann sage, naja, das bringt jetzt nur den Schülern was, dann ist halt viel immer dabei, ja, aber dann, boah, das ist ein riesen Zeitaufwand, das muss ich jetzt erstmal schaffen. Ich komme ja schon mit meinem normalen Unterricht, habe ich schon Schwierigkeiten, das alles zu schaffen. Ich habe Teilzeit, ich habe wie auch immer, jeder hat sein Zeug, jeder, ich auch. Und rede ja auch manchmal so, dass ich sage, wo soll das noch rein? Ja. Und das zusammenzubringen, glaube ich, da kämpfen alle Schulen jetzt ein bisschen. Da gibt es Kolleginnen, die sind halt da jung und haben da ein bisschen was dabei, schon im Gepäck von dem Seminar. Und da gibt es aber auch so eher Mittelalter. Klar, ist bei uns auch ähnlich, viele, sag mal 45, 50, 55-Jährige, die halt am Überlegen sind, bringt das noch was für mich? Kann ich das noch leisten? Und das ist natürlich die Frage, ne? Also kann ich das jetzt noch in dem Umfang leisten, dass es den Schülern auch was bringt, oder lasse ich einfach mein Ding, was ja gut läuft, der Unterricht ist ja gut von vielen, der ist ja wirklich gut. Und wenn ich den jetzt umbaue, wird er dadurch vielleicht
schlechter. Was ist das Kriterium gut? Ich finde es ja ganz spannend, was du wirklich erzählst, weil natürlich auch da immer der Anspruch ist, was ist denn gut eigentlich? Also wie bewerten Schüler auch Unterricht? Ist der gut? Also du hast am Anfang gesagt gehabt, du hast selber ja als Schüler Lehrer erlebt und hast immer gesagt, das kommt für dich so gar nicht in Frage. Was waren da Dinge, wo du auch gesagt hast, was macht am Ende auch einen guten Lehrer aus? Sind das gibt es da Vorbilder, die du hast, wo du sagst, dahin wollte ich mich dann auch als Lehrer entwickeln, um anders zu sein als manche andere Lehrer? Also was war so dein Anspruch, dein persönlicher, den du auch hast, der ja dann meistens noch immer ein bisschen höher ist als das, was andere vielleicht an einem sehen?
Ja gut, ein Anspruch ist schon, dass man es irgendwie, sag mal, ernst nimmt. Ich hatte schon manchmal das Gefühl, manche gehen halt zum Arbeiten in die Schule und gehen dann wieder heim, und Arbeiten hieß für die halt einfach, dass man halt das Arbeitsblatt austeilt und ja, dann macht man halt, dann macht man das, die Besprechung, und ja, und es gab halt einfach Lehrer, da hat man gemerkt, die wollen jetzt hier irgendwas machen und die sind auch irgendwie in ihrer Art, wie sie auftreten, als, so wie man es heute einfach sagen würde, halt so Speaker-Typen, die dann einfach da vorne stehen und sagen, hey Leute, Ich habe hier was ganz Spannendes, und die kriegen ja auch ihr Geld quasi dafür, dass sie begeistern. Und das haben viele, glaube ich, also es gab die, absolut. Es waren auch nicht unbedingt meine Lieblingsfächer, wo das so war. War sogar in Chemie gar nicht so oft ein Lehrer, der das so hatte. Da war halt das Fach an sich interessant. Aber das ist eine Sache. Also ich versuche schon zu entertainen, jetzt nicht übertrieben, aber das habe ich halt aus dem Seminar auch so mitbekommen, dass das durchaus eine Sache ist, die wichtig ist. Will nicht, dass einer einschläft. Und das hat es halt einfach. Manche haben halt eine monotone Art, wo ich mir denke, es könnte anstrengend werden, als Schüler dazuzuhören. Und ja, ich finde, man muss halt auch immer sich hinterfragen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Generationen sich sehr stark unterscheiden können. Und ich habe das Buch vom Rüdiger Maas auch gelesen, wo es um diesen Generationenkonflikt geht. Und ja, aktuelle Generation, die so in der achten ist jetzt, die unterscheidet sich halt dann doch schon sehr stark von meiner eigenen. Das heißt, das Problem ist immer, was ich sehe und wo ich so ein bisschen schlechtes Gewissen habe, ist die Frage nach, was fand ich gut, spielt eigentlich gar keine Rolle. Weil das, was ich gut fand am Unterricht und das, was ich jetzt auch beigebracht bekommen habe für wie guter Unterricht funktioniert jetzt nicht mehr. Also da ist man so im Zwiespalt, ja, aber welcher ist denn dann gut? weil man ja weiß, dass die derzeitigen Schüler auf diese klassische Frage-Antwort-Situation oder auf diesen Fragen entwickelten naturwissenschaftlichen Unterricht, der ja immer als das Nonplusultra angepriesen wurde und auch sicher, wenn man ihn gut macht, guten Schülern, ja, die dem Unterricht folgen können, wahnsinnig viel bringt, weil er immer die Frage aufwirft, man gibt quasi eine Frage in den Raum und die guten Schüler, die nehmen das auch auf und überlegen dann auch. Aber die Schlechten, und es ist die Mehrzahl, oder schlecht nicht die Mehrzahl, aber diejenigen, die sagen, entweder es interessiert mich nicht oder ich bin eh nicht so gut oder ich kann da eh nicht mithalten, das sind dann zwei Drittel, die lassen dann das eine Drittel machen. Die machen das schon. Ja, ich höre da nett zu, so war ich auch, ich habe dazugehört, ach ja, da, wow, da hat er aber eine tolle Antwort und so weiter, hätte ich nicht gewusst. Aber ich bin dann so der passive Teil. Und ich probiere halt immer durch Material, das ich dann in die Lernplattform lade, dann zu sagen, okay, hier ist die Aufgabe, das ist Material, ihr bearbeitet bitte die Sachen und am Ende entscheidet halt das Glücksrad, wer uns diese Aufgabe erklären wird. Und dann sind natürlich alle irgendwie im Zwang, das zu bearbeiten, ob dann mit KI oder mit dem Nachbarn, das ist dann auch nicht wichtig. Hauptsache mal am Ende das Verstanden. Geht nicht um, ich lege es drunter und dann ist die Matheaufgabe erklärt, sondern ich sage immer, nee, ihr müsst dann mir mündlich schon auch noch erklären, damit ich sehe, okay, da ist ein gewisser Hintergrund an Wissen da, weil nur wer erklären kann, hat es auch verstanden und hat sich damit auseinandergesetzt. Und da arbeite ich gerade dran, das ist noch überhaupt nicht so, dass ich sage, oh, das läuft ja prima, aber es bleibt mir ja nichts anderes übrig, weil dieses vorne stehen, merkt man schon nach 10 Minuten, da sinkt die Aufmerksamkeit deutlich, egal wie ich da vorne probiere, da zu entertainen oder zu erzählen oder zu fragen, das funktioniert irgendwie gefühlt zumindest nicht mehr so, wie es früher mal funktioniert hat. Das war auch einer der Beweggründe, dass Digital School Story in seiner Konzeption mit dem, was ich machen möchte in der Zukunft und auch schon ausprobiere jetzt immer wieder, ganz gut zusammengepasst hat. Mhm. Einfach diese konkreten Aufgabenverteilungen und dieses langfristige in Teams zusammenzuarbeiten, das mache ich schon länger. So ausgearbeitet, wie ihr das habt, habe ich das natürlich nicht leisten können. Aber so in die Richtung ging das halt und daher hat es einfach gut gematcht.
Und wie hast du das so erlebt? Also hast du da auch, wenn du jetzt ja sagst, du arbeitest auch so schon in Gruppen, hast du da nochmal Veränderungen auch bei den einzelnen Gruppen festgestellt? Oder wie bist du gestartet auch in so ein Projekt dann?
Ich habe jetzt diese Filmprojekte, die habe ich seit 15 Jahren. Ich habe immer jedes Jahr, wenn ich eine 8. Klasse habe oder eine 9. war das damals, dann so ein Anti-Drogen-Kampagnen-Projekt, wo man eigentlich alles machen darf. Man kann halt ein Video machen, manche haben einen Rap gemacht, manche haben irgendeinen Musikclip oder einen Flyer oder eine Comic, so eine Art Graphic Novel oder so gemacht oder eine Bildergeschichte gemacht, wo es einfach darum geht, auf das Thema Sucht oder eine bestimmte Droge aufmerksam zu machen. Und es ging eigentlich schon immer, mein Wunsch war schon immer, auch wenn ich TikTok da noch nicht kannte, das möglichst kurz, prägnant in einem schnellen, informativen und vor allem auch witzigen eigentlich Video zu machen. Und das haben auch die meisten dann tatsächlich in Videoform so umgesetzt. Mal bei den Teams, jeder hat da so sein Spezialgebiet. Merkt man halt so, die Technikleute sind dann beim Schnitt und die halt gerne vor der Kamera stehen, machen das. Mhm. Aber es hat halt immer einer, der halt so mitläuft. Das haben wir auch diesmal wieder. Also da hat sich in der Einstellung von so Teams, wenn es so ein, ich war ja überrascht, dass ihr sagt, nee, keine Dreiergruppen. Ich weiß, Dreiergruppen ist immer schwierig. Vierer ist da deutlich immer besser oder eben dann gleich zu zweit. Aber jetzt hat man auch, glaube ich, ein neues dazugekommen, hat man eine Sechsergruppe. Da sind dann schon zwei mindestens dabei, die sich sehr gemütlich machen. Also die machen schon auch mit. Und bringen sich schon ein, aber da sind halt andere dabei, die sich wesentlich mehr einbringen. Das liegt auch, glaube ich, daran, dass die das auch mehr können. Die wissen einfach mehr, die haben mehr Fähigkeiten. Die anderen trauen sich dann auch vielleicht nicht so viel zu
und sind auch ganz froh. Und hat die Gruppe da selber sozusagen auch reagiert, damit da aktiver wird? Also wir sprechen genau sowas ja auch an. Also deswegen wollen wir ja gerade immer so die größeren Gruppen, dass natürlich auch genau die sich gerne zurücklehnen, doch eher gepiekst werden, dass sie eben auch eine Aufgabe haben am Ende, die sie zu erledigen haben. Und das klappt schon manchmal gut, aber das gibt schon auch Spannung, ne, in den Gruppen sozusagen auch, damit genau das passiert.
Ja, das hängt jetzt davon ab, was ist das für ein Typ. Ne? Wenn das natürlich so ein Platzhirsch ist, in der Klasse, dann gehen die jetzt nicht zu dem hin und sagen, du pass mal auf hier, du hast vorher auch Aufgaben zu erledigen. Das müssen dann mehrere gleichzeitig in der Gruppe machen. Ne? Wenn der, auch wenn die dann zu dem gehen, dann, ja, wieso, ich mach doch das und das und dann, na gut, okay. Aber komm mal zu mir, sagen, na, der hat eher weniger gemacht. Ne? Dass ich das halt auch weiß. Ne? Da haben sie mir jetzt schon öfters darauf hingewiesen, auf bestimmte Leute, die, wo sie der Meinung waren, die haben halt eher weniger gemacht. Das kann jetzt einfach nur so Quatsche sein. Man muss halt dann jetzt auch nochmal im Nachhinein, jetzt kommt ja die Überarbeitungsphase, nochmal gucken, ist da die Beteiligung etwas höher, weil ich habe schon angekündigt, also ich kann nicht eine Gruppennote vergeben, also es wird es einfach nicht geben, sondern manche haben halt einfach gefühlt mehr gemacht oder intensiver gearbeitet und andere haben es halt einfach laufen lassen und ja, ist jetzt kein Projekt, wo irgendwie Note 5 oder 6 irgendwie im Raum steht. Das ist ja auch eine beruhigende Sache, wo Schüler sagen, naja, also da sind wir eigentlich sicher, anders als so eine Ex- oder eine Kurzarbeit, wo man halt auch mal daneben langen kann. Dann sind die da ganz dankbar für die Note, die sie dann am Ende bekommen werden. Aber ja, also ich denke, ich werde auch eine Selbsteinschätzung machen. Also dass jeder sich selbst einschätzt, ruhig auch mal mit einer Note und sagt, wie schätze ich meine Leistung in der Gruppe ein? Und dann werden wir ja sehen, ob das mit meinem Eindruck, und da sind die Schüler tatsächlich ehrlich, also das ist schon so, da gibt es wenige, die sagen, boah, ich war hier der Chef, weil dann, wenn man das in der Gruppe dann erzählt, gucken dann manche ganz komisch, was redet der denn da? Und es ist ihm dann auch peinlich. Also normal sind die da gnadenlos ehrlich und unterschätzen sich teilweise auch ganz schön. Also da kommen schlechtere Noten bei raus, oft wesentlich schlechtere, als ich vergeben würde. Sie sind sehr streng mit sich, viele. Also, da bin ich mal
gespannt. Ich wollte schon sagen, mit was hat das zu tun? Nämlich, wie ist es so mit Zutrauen und Vertrauen dann? Wie viel spielt da auch mit als Rolle, dass man sich häufig schlechter bewertet? Oder ist es auch eine Schutzgeschichte, damit es am Ende besser wird?
Also ich würde es für mich auch so sehen. Also ich würde auch sagen, der eigene, ja, ist wahrscheinlich tatsächlich so eine Art Selbstschutz. Weiß auch nicht, wo das herkommt. Also sich zu überschätzen ist irgendwie so eine Eigenschaft, die ist nicht gern gesehen. Also wenn man sich unterschätzt und andere sagen, der stapelt eher tief, kann natürlich auch arrogant rüberkommen, wenn man immer so tut, als ob man nichts kann und alle wissen, der kann das eigentlich doch. Was redet der denn? Aber irgendwie will man halt auch nicht so hoch stapeln und sagen, ja doch. Ja, also wie gesagt, ich kann das schon nachvollziehen, dass das viele Schülerinnen und Schüler machen, weil ich bin immer noch auch so, wenn mich jemand fragt, oh, du bist ja eh der jenseits von allem in der Test. Sag ich mir, Moment mal, also da habe ich ganz andere, kenne ich ja ganz andere Leute. Ja, aber hier bei uns und so weiter. Sage ich, ja gut, je nachdem, in welchem Zusammenhang man sieht, ob man es jetzt in der kleinen Gruppe sieht, dann kann das ja sein, dass man da der Beste jetzt ist oder der in dem kleinen Bereich was mehr weiß wie andere. Aber wenn man das weiß man doch aus dem Studium. Also man kommt aus der Schule raus und hat mitbekommen, wer ist gut, wer ist schlecht und denkt sich, boah, der ist richtig gut, der hat ein 1er-Abi und so weiter. Und dann kommt man in so ein Chemiestudium wie ich und dann kommen aus ganz Deutschland Leute in zusammen und studieren Chemie. Das waren 60 Leute und da waren einfach Leute dabei, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also das habe ich überhaupt nicht gekannt, dass es sowas gibt. Die in der Vorlesung sitzen und nichts mitschreiben und danach alles wissen und in jedem Test volle Punktzahl haben und ich schreibe mit und lerne nachts und habe dann einen Dreier oder sowas und die Leute sagen, ja, ich kann auch nichts dafür, es ist halt einfach so. Also es gibt halt solche und das ist für mich, die einen sehen gut aus, die anderen sehen nicht so gut aus in der allgemeinen Wahrnehmung und andere haben halt diese Eigenschaften, die man nicht sieht. Und wo man dann das sieht, das war Wahnsinn. Ja, da waren schon wirklich Koryphäen dabei und man sagt, da ist alles nach oben offen, die können ja alles machen. Ja. Also, Wahnsinn. Von daher ist in so einer kleinen Gruppe schon klar, dass man sagt, naja, halt mich da erstmal zurück, auch wenn dem dann in der Wahrnehmung nicht so ist.
Was waren so Aha-Momente für dich, die du während dem Projekt bisher so erlebt hast?
Ja, Aha-Momente, die befürchtete Aha-Momente waren zum Beispiel, dass die Schüler, was diese neueren Techniken angeht, wie das Kanban-Board, ja, ich meine, machen das ja öfters im Lehrerkollegium so diese, was gibt's zu tun und was ist gerade so in der Arbeitsphase, das kennen wir jetzt schon.
Echt? Die Schüler haben auch das schon. Auch das ist ja nicht überall tatsächlich so.
Ja, Also das ist jetzt auch nicht seit Jahrzehnten etabliert. Das hat man halt jetzt in letzter Zeit so immer mal wieder mitbekommen. Und wir haben auch ein großes Kanban-Board im Lehrerzimmer hängen, wo dann so To-Do, die linke Seite ist recht voll, die rechte Seite recht leer. Und aber immer mal wandert was rüber, wenn man mal wieder Lust hat, dann nimmt man sich eine Aufgabe. Und so ist es gedacht. Ja, ist ja nicht so, dass jetzt alles auf einmal rüberwandern soll, aber immer mal wieder so ein Punkt. Genau, also da war dann auch die Meinung, nee, das braucht man nicht. Dann kommt man natürlich als Lehrer und so weiter und sagt, naja, bitte macht's das, weil das gehört dazu. Ja, aber das braucht man nicht. Und dann, ja gut, dann sage ich ja dann, aber es geht ja in die Bewertung mit ein. Na, dann kommt man schon wieder, dann denke ich, ach, das hast du jetzt wieder gesagt. Ja, aber man ist halt so. Und die Schüler, ach so, ja, dann machen wir es natürlich. Also jetzt ist es wieder so ein bisschen so gelaufen, das war auch so ein Aha-Moment, den ich jetzt probiere nächstes Mal, wenn wir es nochmal machen, zu vermeiden. Ja, es wird mit bewertet. Also es ist ja nicht der Sinn, dass das gemacht wird, weil es bewertet wird, sondern es wäre natürlich schön und es ist ja auch so, sonst würden wir es ja auch nicht machen. Es macht ja Sinn. Und so ganz der Sinn, glaube ich, hat sich den Schülerinnen, also die ganze Schülerinnengruppe hat es auch gesagt, es ist wurscht, ob das jetzt Schülerinnen oder Schüler waren, wobei die Schülerinnen das eher für sich angenommen haben, Gruppen, also Aufgaben zu verteilen konkret und dann zu sagen, du machst das, du machst das, du machst das, als so manche Jungsgruppe. Ja, das haben wir unter uns so ausgemacht. Das ist schon klar, wer was machen muss. Naja, aber das ist einfach etwas, was in der Arbeitswelt halt etabliert ist und wo er profitiert, wenn er kennt, wie so ein Ablauf funktioniert. Ja, okay, wenn wir das machen sollen, dann machen wir es halt. Auch das, die Retrospektive ist, ja, also wie gesagt, die Isabella hat gesagt, bei ihnen haben das manche jede Woche gemacht. Mhm. Bei mir machen ja, es manche
die
gar
waren
nicht.
Total krass. Mhm.
Und dann denke ich mir, oh ja, Selbstreflexion ist halt unangenehm, ist schon klar. Und wenn mir jemand aus der Gruppe sagt, naja, das lief jetzt nicht so gut oder das lief gut und ich bin da beteiligt, wo es nicht so gut lief, ist ihr auch unangenehm. Vielleicht haben sie es deswegen vermieden. Es sind halt jetzt auch Leute, die freundschaftlich miteinander zusammenhängen und ja, das war ja eh die Grundüberlegung. Ist es sinnvoll, Freunde in eine Gruppe zu lassen, zu sagen, nee, wir mischen komplett durch. Da ist man dann kritikfähiger, glaube ich, gegenüber anderen. Aber seiner besten Freundin will ich jetzt auch nicht, will man auch nicht sagen, ja, pass mal auf, also das fand ich jetzt nicht so toll. Auch wenn es jetzt was bringen würde und gut wäre, aber ich kann verstehen, dass das dann eher nicht gemacht wird, wie wenn das jetzt eine wild zusammengewürfelte Gruppe gewesen wäre.
Aber, wie hast du das jetzt gemacht mit den Gruppen? Die konnten sich selber zuordnen?
Ja, ich hatte ihnen ja angedroht, dass das nicht erwünscht ist. Aber das stimmte ja nicht. Von daher haben die gesagt, wieso, was, die andere Klasse und so weiter. Und ich gesagt, also eigentlich dachte ich immer, das wäre besser, wenn wir würfeln. Mhm. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ja, und das wäre aber trotzdem besser gewesen, weil die ist auch neu zusammengekommen, die Klasse. Und ja, jetzt finden sich natürlich die Leute zusammen, die halt gern auch so zusammen sind. Und ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt einen großen Faktor ausgemacht hat, ob das jetzt viel besser oder schlechter gelaufen wäre in der Gruppe, aber im Sinne für die Retrospektive und ich glaube auch für die Arbeitsorganisation, weil man sich ja eben nicht so gut kennt, wäre es positiver gewesen. Für das gute Gefühl wahrscheinlich nicht. Vielleicht hätte sich dann da auch einer ausgegrenzt gefühlt und dann gesagt, oh, na gut, dann mache ich halt nichts mehr oder dann mache ich mein eigenes Ding oder wie auch immer. Das sitzt hier gar nicht. Also die haben gut, also die Gruppen haben sehr gut funktioniert. Die haben gut zusammengearbeitet, es gab eigentlich keinen Streit, ne, habe ich nicht festgestellt. Und
willst du nochmal so dein Thema sagen, was du gehabt hast?
Also bei mir war es ja das Fach Biologie und da ist ja in der 8. Klasse dann ja Ökologie, Faktor Mensch, also wie der Mensch ins Ökosystem eingreift, ein Thema. Genau, und dann hat man halt so ein paar, also wir haben jetzt plastikfreies Leben, hat eine Schülergruppe gemacht, eine hat sanfter Tourismus. Wobei das mit dem sanften Tourismus haben quasi zwei aufgegriffen. Die andere hat halt Kreuzfahrten ins Visier genommen und hat halt gesagt, was ist da das Problem mit den Kreuzfahrten. Und ganz beliebtes Thema, da wollten eigentlich am Anfang alle drauf, war dieses Stadt versus Landleben. Also dass man das so vergleicht, was eigentlich, ja, was macht Stadtleben attraktiv, aber auch ökologisch problematisch und was das Landleben. Ist ja nicht nur, weil man am Land lebt, ist man deswegen ökologischer in seiner Lebensweise. Das hat dann halt eine Gruppe dann am Ende noch ergattert. Ich hatte darum gebeten, nochmal die Themen zu überdenken, sonst wäre es tatsächlich so gewesen, 4 Gruppen, 3, 4-mal das gleiche Thema. Ich sagte, also das kommt euch nicht zugute. Da ist auch so Konkurrenz dann. Ja, aber wir haben doch jetzt die Idee und ihr macht das jetzt auch. Sag, macht es nicht so, habt ihr eure Freiheit bei eurem Thema. Genau, und ja, haben sie ja gesehen, völlig unterschiedlich, gerade Stadt versus Land dann mit Minecraft. Das war ja gut. Eigentlich keine schlechte Idee.
Ja, also es waren ja auch tolle Ergebnisse, die da auch mit rausgekommen sind, was sie gemacht haben. Was waren so deine großen Learnings bisher, die du hattest?
Also wie gesagt, die Geschichte mit der Retrospektive und des Kanban-Boards, dass man das vielleicht nochmal öfters in den Unterricht einbaut, einfach, dass die Arbeitsweise, ja generell einfach, es ist, also großes Learning ist es jetzt nicht, aber es bestätigt so ein bisschen wieder das, wenn man natürlich nie in anderen Fächern das macht, dann ist man mit einem Fach, wo man jetzt mal, das war mit der Stationenarbeit am Anfang auch so, ja, dann kam einer mit einer Stationenarbeit und der Schüler gesagt, was ist das denn? Konnten damit nichts anfangen. Dann gab es danach einen Test über die Stationenarbeit. Ja, um Gottes Willen, der ist jenseits schlecht ausgefallen. Die haben gedacht, man spielt jetzt so ein bisschen an den Stationen rum. Das macht ja Spaß, aber Inhalt, nee, und er wird schon nicht ausfragen. Ja, natürlich, wieso? Normaler Unterricht. Und wenn man das immer machen würde in anderen Fächern, dann wäre das normal. Jeder würde das akzeptieren, jeder hätte das gelernt und jeder würde sich anständig vorbereiten. Und mit dem Kanban-Board ist es auch so, wenn man das immer bei jedem Projekt, das viele Kolleginnen und Kollegen ja machen, solche Projekte, wenn das üblich wäre, dann würde das überhaupt nicht hinterfragt werden. Also es ist immer wieder so eine Sache, so einzelne Teile, die dann nicht so als ja, wichtig wahrgenommen werden, weil andere das ja auch nicht machen. Ja, so hat sich das quasi bestätigt, zumindest bei den beiden Sachen, auch diese Selbstreflexion. Also der Heinz Auernhammer, der das ja auch mitmacht, hat auch gesagt, das müsste man eigentlich viel häufiger machen. Ich gesagt, ja, eigentlich schon. Gell? Man müsste immer wieder nach so Arbeitsphasen sagen, wir müssen jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal auf das Ganze draufblicken und sagen, was haben wir jetzt eigentlich gut gemacht in der Geschichte, was hat uns was gebracht und was nicht. Und zwar die Schüler, nicht wir als Lehrer dann immer sagen, du, mir ist aufgefallen das, sondern die Schülergruppe muss sich selbst reflektieren und dann wäre das immer eine ganz spannende Geschichte. Und ich glaube auch, dass das dann eher angenommen wird und für wertvoller erachtet wird, wenn wieder der Lehrer vorne sagt, was böse und was gut war und so weiter. Und ich glaube, auch das konnte ich da mitnehmen und das habe ich jetzt auch mir fest vorgenommen, dass man immer wieder auch sagt, was hat euch das gebracht? Also wo würdet ihr euch jetzt mehr von wünschen und wo weniger? Und war der Arbeitsauftrag klar oder nicht? Also immer wieder für mich erstens Feedback, aber auch für die Schüler selber. Einfach, was lief denn jetzt für mich gut und wo muss ich noch arbeiten dran? Weil der Rest ist immer nur, es wird zwar benotet, aber auch bei der Benotung bin ich so ein bisschen, bin ja auf LinkedIn ist man immer unterwegs und dann kriegt man so den ein oder anderen Input und dann sagt man, ach, Korrektur zum Beispiel, habe ich gerade gesehen, hat einer was geschrieben, dann steht da eine Studie drin, wo das heißt, Korrektur bringt wenig. Also hätte die Studie sagt, der Korrektur ist ein mittlerer Effekt nur, der bringt nicht viel. Aber ein Feedback bringt viel, also ein gesprochenes oder ein schriftliches Feedback konkret für den Schüler, konkret zu seiner Schulaufgabe würde viel bringen. Und wenn wir jetzt auch dachten, naja, dann probierst du es halt vielleicht mal aus. Ja, ich glaube, Bob Blume war das, der hat dann geschrieben, er macht halt dann ein Audio-Feedback oder ein schriftliches oder wie auch immer. Können sich die Schüler aussuchen. Fand ich jetzt wieder eine gute Idee. Also, dass man sowas auch dann individuell dann weitergibt. Und das ist ja aus dieser Retrospektive dann auch entstanden, immer zu hinterfragen, was lief jetzt eigentlich in deiner Schulaufgabe gut? Nur jetzt aus meiner Sicht natürlich, klar. Könnt jetzt auch den Schüler mal fragen, wie siehst du diese Schulaufgabe? Was hast du gut verstanden von den Aufgaben, wo hattest du Probleme und warum? Hast die Aufgabe nicht verstanden? Hast dich vielleicht vorbereitet? Hatte nämlich schon Schüler dieses Jahr, haben ein bisschen sprachliche Schwierigkeiten. Und ich glaube, dass die Aufgabe gekonnt hätten, sehr gut, vom Wissen her. Glaube aber, meine Formulierung war nicht so, dass sie sie verstanden haben. Und so kam es für mich auch rüber. Und das ist natürlich was, was eigentlich nicht passieren sollte. Und das muss man halt dann auch wissen. Man sagt, okay, stimmt, da habe ich ja drei drin, dräng dran, formulier die Aufgabe einfach, weil sonst hast du nachher wirklich nicht die Chemie geprüft, sondern ja, wie gut der Deutsch kann. Ist zwar auch wichtig, auch in jedem Fach immer, Sprachverständnis, aber es sollte nicht primär in Chemie eine Rolle spielen, sondern da sollte dann ja schon das Chemieverständnis eine Rolle spielen. Und das mit dem Feedback probiert es mal aus. Ich weiß nicht, wie aufwendig das ist. Ich würde halt da so eine Sprachaufnahme machen und den Einzelnen dann zuweisen. Weil das ist ja nicht so viel Zeitaufwand. Ne? Das ist auch wieder sowas, das würden alle sagen, ja, das ist tatsächlich eine gute Idee, kann ich aber nicht zeitlich leisten. machen die Deutschlehrer immer, die schreiben ja immer ein großes Feedback unter den, oder viele, unter den Aufsatz drunter, aber andere Fächer machen ja gar kein Feedback. Also wir machen ja nur die Punkte. Und das schaut keiner an. Also die gucken runter, ah, okay, aber wo gab es die zwei? Ah ja, ja, okay. Kann ich es abgeben? Ja. Und ich denke mir, hey, ich habe da auch was dazu geschrieben. Ja, 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 okay. Und ich schreibe da mittlerweile auch nicht mehr viel dazu. Aber das würde das ja dann aushebeln, wenn ich sage, ich probiere so ein bisschen mehr, das sprachlich zu rüberzubringen, wo du hast Probleme hast, was mein Eindruck hat, wo du Schwierigkeiten hast, wie du die Schwierigkeiten ausgleichen kannst. Ich glaube, es ist für die Eltern auch wichtig, dass man sagen kann, okay, da könnte man an der Stelle nochmal üben oder an der Stelle nochmal üben. Schau mal ins Buch, hat er ja gesagt, da brauchst du noch ein bisschen Übung. Ausprobieren.
Wie ist es so mit den Kompetenzen? Wir haben ja dieses Kompetenzraster auch mit dabei. Hast du dir das so im Anfang mal angeschaut? Und ist es was, was du sozusagen auch nochmal sagst, da gibt es nochmal was, um wirklich auch zu gucken, wie verändern sich dadurch auch Schüler und Schülerinnen?
Ja, da war ich etwas überfordert. Also ich habe mir das schon angeschaut und habe den Schülern auch gesagt, schau, ich habe ja einen Stapel und da habe ich ihnen vorgelesen, was für Kompetenzen es da auch gibt, dass sie auch wissen, was sind so bewertete oder bewertbare Kriterien.
Genau, Möglichkeiten. Man muss ja auch nicht alles nehmen.
Ja, ja, klar. Ich habe dann schon gemerkt, da musst du dann schon wirklich ganz genau in der Gruppe dich aufhalten. Und ich laufe halt zwischen den Gruppen hin und her und höre mir immer ein bisschen was an. Habe aber festgestellt, dass meine Anwesenheit dann immer für etwas mehr Stille sorgt, wie wenn ich da nicht so dabei bin. Und man ist eigentlich nicht so in der Gruppe drin, dass man dann so wirklich. Weil der Eins hat gesagt, er hat es schon so hinbekommen. Ich wollte mal fragen, wie er das geschafft hat, das so nach dem Raster quasi zu bewerten. Also ich fühle mich da nicht wohl, weil ich nicht genau dann sagen kann, ist das jetzt der oder der, ist das jetzt schon Stufe 3, ist das Stufe 2 für diesen Schüler? Den habe ich unter diesem Aspekt eigentlich gar nicht so beobachten können. Auch da werde ich es, glaube ich, so machen, dass ich das, wie ich gerade gesagt habe, so als Audio-Feedback oder so, ein relativ ausführliches zu der Person. Also was ist mir aufgefallen? Was sind deine Stärken? Und es sind einfach wahnsinnig viele Stärken auch bei den einzelnen Teilnehmern jetzt sichtbar geworden. Und man sagt, boah, das sind richtige Gruppenführer-Qualitäten, weil du einfach immer wusstest, wo steht man, was machen wir heute? Und es gibt so einen Wortführer einfach. Jede Gruppe hatte so ein bisschen einen Wortführer, der immer gesagt hat, so läuft's, so machen wir's. Sei da einverstanden, so ungefähr. Und es gab halt auch leider ein, zwei, die haben sich dann so ein bisschen rausgehalten. Und wenn sie eine Aufgabe bekommen haben, haben die so für sich das gemacht. Das muss man halt dann auch ansprechen, dass man sagt, naja, ich glaube, das
ist. Aber das ist ja auch wie im wahren Leben, ne? Also ja, du hast ja auch Menschen, die sozusagen stärker in Führung gehen. Und du hast ja auch Menschen, die total glücklich sind, tatsächlich, wenn man ihnen eine Aufgabe gibt und sie die Aufgabe dann einfach abarbeiten können. Das ist ja genau so, wie am Ende sich sozusagen auch Menschen nachher mitentwickeln, wie sie vielleicht beruflich sich auch aufstellen wollen.
Ja, klar.
Also von daher klingt es ja, als hast du doch ganz schön viel erkennen können in dem Projekt.
Ja, aber wie gesagt, das ist nach dem Raster, ist man halt wieder in diesem Raster drin, wo man sagt, ach so, den Punkt habe ich jetzt so gar nicht beobachtet vielleicht. Dafür habe ich vielleicht einen beobachtet, der jetzt da nicht drin stand. Und deswegen, glaube ich, gehe ich jetzt eher rüber zu so einem freien Feedback, der die Person und seine Arbeitsweise so ein bisschen umschreibt. Und gehe weg von dem Raster, wobei da bestimmt Punkte von dem Raster vorkommen. Aber die Schüler bei uns können mit einem Kompetenzraster einfach gar nichts anfangen, weil wir ja nie mit Kompetenzrastern gearbeitet haben. Also da natürlich ist der Lehrplan in Kompetenzen unterteilt, da steht aber dann drin, der Schüler kann, und da steht nicht drin Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, sondern der Schüler soll folgende Kompetenz haben. Dann könnte ich für mich zwar das noch untergliedern, aber das gibt's nicht. Also im Lehrplan gibt's diese Unterscheidung nicht. In bayerischen Grundschulen gibt's ja schon auch, dass die diese verschiedenen Stufen haben, aber am Gymnasium gibt's kein Kompetenzraster. Also noch nicht.
Genau, noch
gibt
nicht.
Ja, in manchen Schulen, und ich glaube auch in Augsburg gibt es eine Realschule, die sich dieser Wutöschingen-Schule da annähert, oder dieser Alemannenschule annähert und das Konzept da größtenteils übernehmen will. Und dann hat man ja auch da, hätte man da ja auch ein Kompetenzraster. Also möglich ist es auf jeden Fall. Aber Noten sind halt einfacher zu handhaben.
Und ist das auch ist was, ja wieder, wo du, ne? Ich würde da gerade nochmal reingehen mit dem Gedanken, du hast ja am Anfang gesagt, dass du sagst, so Schüler sollen sich auch mal so ein bisschen besser einschätzen lernen. Wäre das auch noch mal was, wo du sagst, ich gebe denen das, sie sollen am Anfang selber mal sich so ein bisschen einsortieren, wo sie sich da sehen und dann hinterher nochmal drauf gucken, was sich auch bei denen verändert hat. Das geht ja mehr so in Richtung nachher auch 360-Grad-Feedback sozusagen, was man auch denken kann. Wie schätzt du sowas ein?
Ja, ich denke, wenn man das öfters in der Weise, weil die das Projekt ja so anders ist oder so neu für die Schüler ist, glaube ich, tut man sich schwer, Punkte festzulegen vor der Projektdurchführung, wo man sagt, wo stehe ich gerade? Es könnte jetzt im Bereich vielleicht Selbstbewusstsein oder was auch immer vielleicht schon sein, aber die meisten Sachen, die sie da machen, sind ja neu und machen sie vielleicht sogar zum ersten Mal oder haben sie noch nicht so oft gemacht. Insofern ein Vorher-Nachher-Effekt in einer Form einer Verbesserung ist jetzt echt schwierig. Also, mein klar, Wille würde dann sagen, ja, ich kann jetzt mit iMovie besser umgehen, das habe ich vorher nicht so gut gekonnt. Oder ich habe mich vor die Kamera getraut, das hätte ich mir vorher vielleicht nicht so gedacht. Aber das sind ja alles neue Sachen, also die sind dann neu dazu gekommen, so dieses Vorher, Nachher würde ja bedeuten, wir hätten das vorher schon ein paar Mal gemacht, wo man sagt, ich stehe auf dem Stand und jetzt bin ich auf dem Stand. Also deswegen
du könntest
allen
es ja
Fächern.
Dann sozusagen mit der Gruppe vielleicht auch nochmal irgendwann machen. Also die Zielsetzung wäre ja auch immer sowas, doch mehrfach mal zu machen und da dann eben auch mal zu gucken, naja, wie würden sie sich dann vielleicht einschätzen und dann hinten nach. Also ich glaube, da gibt es schon eine Menge Spielraum, tatsächlich auch mal sowas mit einzubringen und auch mal kennenzulernen, dass man in so eine Richtung überhaupt denken kann. Auch das ist ja für Schüler nicht immer ganz naheliegend.
Also wie gesagt, wenn es da ein Vorher gibt, wo ich drauf aufbauen kann, macht es absolut Sinn, dann auch ein Nachher mir anzuschauen, weil da kann ich, glaube ich, viel auch für mich selbst gewinnen, zu sehen, boah, stimmt, ist mir so gar nicht aufgefallen. Und auch gegenseitig. Also wenn jemand sagt, bei dir habe ich das beobachtet. Und nicht jetzt wieder vom Lehrer, sondern innerhalb der Gruppe, dass die Freundin vielleicht sogar sagt, nee, jetzt schau doch mal da, das hast doch du gemacht oder wie auch immer. Das gibt einem sicher viel mehr als, ja, ihr habt jetzt eine 2. Also, dann abgehakt.
Ich würde gerne nochmal in die Geschichte reinspringen. Ihr habt das ja jetzt zu dritt quasi gemacht. Also 3 Lehrkräfte haben das bei euch. Wie ist so ein bisschen die Abstimmung? Gab es da eine stärkere Abstimmung unter euch, wie ihr da so steht? Welche Erfahrungen ihr gesammelt habt? Gibt es da auch schon Dinge, die ihr festgestellt habt, die irgendwie überall gleich waren oder die ganz anders in einer Gruppe waren als bei den anderen Gruppen? Habt ihr da irgendwie sowas schon mal gemacht oder habt ihr das jetzt zukünftig nochmal vor?
Ja, also mit der Mathe-Gruppe, also von der Carmen, das war natürlich so, die hat ja die Wirtschaftsstunden und die Mathe-Stunden dafür genommen. Das heißt, die haben, glaube ich, 5 oder 6 Stunden pro Woche, im Gegensatz zum Heinz und mir, die ja nur 2 Stunden pro Woche dafür verwendet haben, sind die sehr schnell vorgegangen. Also die hatten
genau,
dann
die
schon,
waren sehr schnell durch.
Wo ich sage, wo seid ihr denn schon? Wir haben ja gerade erst angefangen und da habe ich jetzt nicht mitbekommen, außer über Schüler. Ich habe die Schüler selber auch, die das machen. Also die Klasse habe ich auch nochmal in Biologie mitbekommen, was so gerade läuft. Aber so wirkliche Absprachen gab es da nicht, weil das hätte auch wirklich jetzt nicht wirklich was gebracht, weil man ja nicht gleichschrittig vorgeht. Ja, beim Heinz war das anders, der war ähnlich weit wie ich. Und dann hat man halt immer mal so kurz sich ausgetauscht, was gerade so der Stand ist, wo er gerade ist und was er für ein Gefühl hat. Und da waren wir ähnlich dabei. Also ja, waren jetzt nicht so am Anfang zufrieden mit den Videos. Die Schüler waren da sehr zurückhaltend und die Videos waren, ist jetzt bös gesagt, aber sie waren langweilig. Und das Dynamische, das, was kam, ich habe eine Prognose abgeliefert und gesagt, lass mich eine Sache sagen. Ich glaube, da wird kommen, dass die einfach dynamischer, schneller und einfach von den Schnitten her und von der Kameraführung her, alle, außer das Minecraft-Video, weil das sich aus der Situation so ergibt, aber alle anderen, das wird kommen, das werdet ihr sehen. Also ihr guckt doch jeden Tag TikTok-Videos, ihr wisst doch, wie die funktionieren. Ja, okay. Aber es war dann trotzdem so und beim Heinz war es genauso, also auch da war es so, wenig aus sich rausgegangen, wenig diese technische Finesse ausgereizt auch. Warum, weiß ich nicht, weil also ich habe ja kein TikTok. Also ich habe wirklich das TikTok nur gehabt, um die Inspiration irgendwie, also damit ich überhaupt mal sehe, was ist denn ein TikTok-Video? Ja, mein Sohn guckt das gefühlt Tag und Nacht, weil das einfach für die ist wie Fernsehschauen. Ne? Wir haben früher am Nachmittag einen Fernseher angemacht, haben unsere Lieblingsserien angeschaut und die gucken halt TikTok. Das ist für mich auch okay. Aber ich wusste nicht wirklich, was mich da erwartet. Ich musste ja auch ein Video machen. Und insofern muss ich erst mal gucken, was ist TikTok für mich? Ja, und also ich habe das, behaupte ich, schon so hingekriegt, dass es zumindest für mich passt. Auch wenn es jetzt nicht wahnsinnig dynamisch oder so, aber zumindest in Ansätzen. Und deswegen waren wir beide etwas überrascht, dass die so, langweilig ist jetzt böse gesagt, aber so, ja, so gewöhnlich irgendwie waren. So wie Videos vor 10 Jahren auch gewesen wären. Also es gab einfach überhaupt gar keinen Unterschied. Wenig Witz, wenig Dynamik, ganz genau. Und ansonsten war Absprache eigentlich geplant danach. Wir würden auch gerne alle Videos allen zeigen, also in der Gruppe der 3 Klassen nochmal eine Gruppe machen und cool. zeigen, weil ja, das macht einfach mal Sinn, auch zu sehen, was hat die andere zu anderen Themen gemacht. Weil Mathe ist schon eine Sache gewesen, das wirft noch Fragen auf, ob Mathe wirklich das geeignete Fach war. Die Schüler waren etwas unglücklich. Zumindest haben sie mir das hier zwischen Tür und Angel so ein bisschen erzählt, dass, ja, dass sie das Gefühl haben, dass sie das Kapitel in Mathe auf die klassische Art und Weise besser gelernt hätten. Da sage ich, bin ich jetzt anderer Meinung, weil das ist ja euer Engagement, wie stark ihr euch
halt
mit der Materie
auseinandersetzt. Halt ein anderes Lernen, ne? Es ist halt ein anderes
Aber die verhaften genauso in dem, ja, aber die verhaften genauso in der Legende, sag ich jetzt mal, dass nur ein Frontalunterricht und ein Lehrer, der mir das gut erklärt, nur das funktioniert. Aber es funktioniert ja nicht. Weil ich kenne ja Klassen und da ist die auch keine Ausnahme in der 8., die sind in Mathe so bodenlos schlecht. Also wirklich, das ist wirklich schwierig, auch für als Mathelehrer dann da zu sagen, was kann ich tun, was kann ich machen. Sehr schlechte Schnitte, also wirklich Dutzende Fünfer und Schüler frustriert und so weiter. Also irgendwas stimmt ja da auch nicht. Also entweder, natürlich kommt man da hin und sagt, naja, was stimmt bei mir als Lehrer vielleicht nicht, aber auch die Schüler müssen sich hinterfragen, was stimmt mit meinem Lernen nicht. Irgendwas passt da nicht zusammen. Ja, und deswegen probiert man ja neue Sachen aus. Also Carmen ist ja da offen für Neues. Und gesagt, ja, okay, Risiko gehe ich ein. Ich glaube nicht, dass das jetzt schlechter gelaufen ist wie der normale Unterricht. Aber gefühlt für die Schüler, die fühlen sich jetzt, weil sie vorher schon schlecht waren, jetzt noch schlechter, weil sie glauben, dass sie dadurch, dass sie das selber auch größtenteils jetzt erarbeiten mussten, dazu nicht in der Lage waren, weil sie generell ein schlechtes Selbstbewusstsein im Sinne von Mathe haben. Und das müsste man halt mehr aufbauen, dann würden sie sich mehr zutrauen und dann würden sie auch ein besseres Gefühl haben, weil sie können das. Wieso sollen die das nicht können? Also mit guten Erklärvideos, das ist das Gleiche, wie wenn ein guter Lehrer vorne steht und mit Lehrer auch noch dazu und, kann ich mir, glaube ich, schon, wenn der Lehrer da ist, als Lernbegleiter sozusagen, ein wirklich gutes Fundament auch schaffen. Da brauche ich keinen Frontalunterricht dafür. Üben kann ich ja auch und habe ja den Lehrer an der Hand. Aber da war so das Feedback eben da, was ich von den Schülern bekommen
habe. Aber das finde ich total spannend. Also auch da würde wahrscheinlich sogar mein Mitgründer Siegfried sofort sagen, da würde ich total gerne reingehen, um das ein bisschen stärker zu analysieren, auch seitens der Schüler. Oder auch mal vielleicht zu gucken, können wir nicht mal mit 1, 2 Schülern tatsächlich auch gemeinsam sprechen, mit euch zusammen als Lehrkräften, um da auch wirklich zu gucken, was sind da für Dinge dahinter, weil wir eben lernen wollen, was brauchst dann? Also welche Hilfestellung kann man geben, damit auch solche Gefühle sich vielleicht verändern? Weil ich glaube, da spielt viel Gewohnheit auch mit rein. Viel, auf einmal bin ich halt wirklich dann selber dafür verantwortlich. Auch das ist ja, löst ja eine ganz andere Reaktion aus, als wenn ich sagen kann, der Lehrer da vorne hat was gemacht und ich habe es halt am Ende irgendwie nicht kapiert oder whatever da rausgekommen ist. Aber auf einmal bin ich halt eigenverantwortlich. Also dieses Thema Eigenverantwortung ist, glaube ich, schon auch was da eine ganz andere Rolle nochmal mit reinspielen lässt, als tatsächlich auch diese Verantwortungsabgabe, die man häufig hat.
Ja, man, ich weiß nicht, inwiefern das gerechtfertigt ist, weil ich bin ja auch Elternteil und sehe dann aus der Sicht es auch so. Insofern kann ich das schon verstehen, dass die Sicht so ist, dass man halt als Schule eine Dienstleister in die Dienstleistersparte geschoben wird und das bedeutet halt einfach, dass der Lehrer seinen Job zu machen hat. Wenn ich mir jetzt, ich kenne jetzt nur, weil ich das Buch vom Stefan Rupanna gelesen habe, eben zu der Alemannenschule, da ist dieses Dienstleistungskonzept ja völlig ausgehebelt. Das heißt, da sagt man, okay, ihr dürft ja gerne was lernen und wir helfen so gut wir können dabei. Aber das ist es auch. Also wir sind ja nur die Helfenden, die auf der Basis eures eigenen Engagements aufbauen. Und das
anderes Rollenverständnis.
Ja, aber ich als Eltern, ganz ehrlich, also ich erwarte schon auch, dass Lehrer in der Schule von meinem Sohn erstmal anwesend sind und dann natürlich aber auch einen anständigen Unterricht machen und nicht irgendwelche abstrusen Projekte, die dann in einer Schulaufgabe und so. Also so ist die Wahrnehmung, glaube ich, von manchen Eltern jetzt, dass sie sagen, aha, ja gut, aber die Noten sind jetzt auch nicht besser geworden oder wie auch immer denn die Reaktion dann kommt. Die sollen mal lieber schauen, dass sie da für ihr Geld auch ihre Arbeit machen und nicht einfach daneben hocken und zuschauen. Also das ist so aufwendig, diese neue, ich sag jetzt mal, die neue Auffassung, was Lernen oder Unterricht bedeutet, in die Köpfe von allen und nicht nur von den Lehrern, von den Schülern, sondern auch von den Eltern oder von der Gesellschaft, dass
absolut.
Lehrer nicht, ja, Lernbegleiter heißt es ja da an der Alemannenschule. Mhm. Und Lernbegleiter, auch. Ja, das klingt ja wie, ja, der hockt halt da. Und wenn einer kommt, ne, mit seiner Zeitung und dann kommt der Schüler und dann fragt er was und dann hilft er und dann liest er seine Zeitung weiter. Also bin ich mir sicher, dass es genau das Gegenteil der Fall ist, dass die wesentlich mehr beschäftigt sind als jemand, der seinen Frontalunterricht hält.
Ja, das ist auch.
Aber nicht in den Köpfen der Eltern oder zumindest jetzt in Bayern, wo das sehr traditionell alles noch läuft. Ich kenne jetzt kaum Schulen, jetzt in Augsburg, wie gesagt, eine wagt jetzt mal den Schritt. Aber da sind auch alle sehr gespannt, inklusive natürlich des Ministerialbeauftragten, der dann die Verantwortung trägt, das erlaubt zu haben, wobei es jetzt da rechtlich keine Probleme gibt. Aber dennoch kann es ja auch in die Hose gehen. Und ja, da sind alle ganz, ganz aufgeregt dann, ob das dann klappt. Die Eltern sind aufgeschlossen, aber haben, glaube ich, schon den Blick drauf, dass die Lehrer ihre Arbeit machen. Ja,
ja, vor allen Dingen am Ende ist halt dann, oh Gott, alle haben ein Jahr verloren. Shit, was ist denn dann? Ja. Und das geht ja schon in der Grundschule echt los. Also bei Moritz gibt es so einen Raum auch, wo man übergreifend lernen kann. Also da können dann Schüler von der ersten bis vierten Klasse sein und dann gehen die in den Raum mit einer Aufgabe und lösen das. Also da gehen immer aus einer Klasse zwei, drei Schüler sozusagen rein. Da ist auch eine Lehrkraft dabei. Aber es geht auch ein Stück weit darum, dann selber zu entdecken und auch mit anderen Schülern dann da zu agieren, die das auch schon gemacht haben. Moritz findet den Raum tatsächlich total cool, weil da kann man ganz anders arbeiten als in der Klasse. Und wir Eltern sind damals rundgeführt worden und haben genau diese Erklärung bekommen. Und du hast ganz viele Kommentare sofort von Eltern bekommen, die gesagt haben, oh Gott, dann verpasst meiner aber den Unterricht. Also ich möchte gar nicht, dass meiner da irgendwie in so einen Raum geht. Was soll denn das? Und da sind natürlich ganz viele Ängste auch mit im Spiel wieder, was man mitbekommt. Ne? Da geht ganz viel Prägung, die man selber erfahren hat, auch wie wir selber Schule erfahren haben. Das macht ja sehr, sehr viel mit uns. Das heißt, wir sind einfach gesamtgesellschaftlich momentan total im Umbruch, was einfach auch einer Überforderung gleicht in vielen Punkten.
Absolut. Also man ist selber ja auch immer und hinterfragt es und hat aber auch wenig Halt zu sagen, okay, da kann ich mich jetzt dran orientieren, weil es einfach wenig Ansatzpunkte gibt, wo deswegen, also der, also Digital School Story war halt so ein Ankerpunkt, wo man sagt, okay, da gibt es jetzt wenigstens mal was, wo man drauf aufbauen kann, weil da schon viel vorbereitet ist für einen. Das hat dann einem schon geholfen, glaube ich, einfach mal, ohne dass man das komplett selbst durchdenken muss von Anfang bis Ende. Ob das jetzt was ist, ja, das, also da sind wir alle noch und sagen, naja, jetzt müssen wir erst einmal in unserer Gruppe reden, wie wollen wir es dem Kollegium vorstellen und wollen wir das so weitermachen und so weiter. Also das sind einfach jetzt noch die Sachen, die noch kommen werden, weil weitermachen ja nur was bringt, wenn die anderen sagen, also wenn die Schule sagt, also wenn das Lehrerkollegium sagt, das klingt aber wirklich nach was, was ich gern für mein Fach, und es gibt ja genug Fächer, wo das abseits von Mathe, wo die Angst einfach immer da ist. Mathe, muss man auch verstehen, ist ein Fach, das ist im Abitur und zwar schon immer und es ist ein Pflichtfach und ein Mathelehrer fühlt sich immer in der Pflicht, seinen Soll zu bringen. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte, wie wenn ich in Biologie sage, ja, mein Gott, dann schaffe ich halt Öko des Menschen nicht. Davon wird ein Schüler nichts spüren in seiner Schullaufbahn. Das ist jetzt für mich ein Dämpfer, weil ich gesagt habe, naja, irgendwie habe ich es versemmelt. Das Thema ging unter. Aber das hat für die Schülerkarriere überhaupt keinen Einfluss. In Mathe ist es ganz anders. Es gibt einfach so Fächer und Mathe ist das extrem. Da baut ein Lehrerkollege im Jahrgang 9 auf dem, was der in der 8. gemacht hat, auf. Und verlässt sich einfach darauf, dass der den Grundstein so weit gelegt hat, dass er weitermachen kann. Und diese Angst, dass ich das nicht leisten kann, was andere Kollegen von mir erwarten, die schwingt immer mit. Ja. Mich wundert ein bisschen, dass dann die Kooperationsbereitschaft da nicht so ist wie in anderen Fächern. Also die sind in anderen Fächern irgendwie auch größer, wobei das nicht von allen Schulen zu sehen ist. Es gibt Schulen, da haben wir arbeiten die Mathe-Kollegen alle aufgrund dessen eben so intensiv zusammen, dass sie immer wissen, wer wo steht.
Würde ja Sinn machen.
Und andere wehren sich völlig gegen dieses Konzept des kooperativen Arbeiten und sagen, nee, ich habe einfach mein Ding, da kannst du dich drauf verlassen, das läuft und am Ende ist es gegessen und ich will mir da auch nicht reinschwätzen lassen, weil da weiß ich einfach, dass das läuft. Und viele haben halt Angst, wenn sie sich da reinreden lassen, dass das dann nicht läuft, weil es nicht ihr Ding ist oder wie auch immer. Kann ich alles nachvollziehen. Insofern ist Mathe immer ein bisschen ein Ausnahmefall. Hätte ich jetzt gedacht, du hast ja gesagt, dass Mathe oft dabei ist bei Digital School Story, da war ich total baff. Weil das hätte ich nie erwartet,
Also
aber.
Naturwissenschaften sind auch grundsätzlich viel dabei, also auch viel Chemie tatsächlich.
Ja, auch da tue ich mir noch schwer, weil auch da ist es natürlich so. Ich lege den Grundstein und der Kollege verlässt sich natürlich darauf, dass bestimmte Sachen einfach verstanden wurden. So lange gemacht wurden, dass er nicht nochmal alles wiederholen muss, sondern dass er sagt: Okay, wisst ihr ja, so sind die Regeln für das Aufstellen der Redoxgleichungen, bitte. Wir legen jetzt noch eins drauf. Und dann kommen die und sagen, nee, wir haben diese Regeln noch nicht gemacht. Und dann, ja, wie? Und dann kriegt man schon, oh, da brauche ich jetzt bestimmt 5 Stunden, um die euch jetzt noch beizubringen. Dann fällt mir das Thema hinten runter. Und Chemie ist zwar kein Pflichtfach im Abi, aber man kann es halt nehmen, auch schriftlich oder mündlich. Man kann es vertieft nehmen und ja, baut aufeinander auf. Und da haben alle Fächer, die aufeinander aufbauen, immer die Grundangst, dass sie irgendwas versemmeln. Und 18 Stunden. Dauert ja so eine Digital School Story Einheit, da kriegt man schon Schnappatmung, wenn man dann überlegt, boah, das, wenn nicht klappt, dann fehlen mir 18 Stunden. Das ist nicht mehr aufzuholen. Das ist schon so ein unangenehmes Gefühl, glaube ich, wenn man weiß, ich muss aber meinem nächsten Nachfolger quasi das liefern, was er erwartet an Grundwissen sozusagen. Und naja, wie gesagt, der Schülereindruck war, tatsächlich eben, dass der Klasse, ich weiß auch nicht, also ich weiß auch gar nicht, woher die das nehmen. Also diese Erkenntnis, dass sie sagen, das wäre jetzt besser gelaufen, weil es, ich habe
Weil
dann
es
auch
einfach
gesagt,
gewohnt ist. Also ich glaube, es ist
ja,
viel,
die
weil es so
Schnitte
gewohnt ist.
waren vorher
Egal wie.
katastrophal in
Ja.
Mathe
Aber
und
daran
das,
kannst du dich ja festhalten. Das ist ja was, was da
ja.
ist. Das kennst du aus Schule so. Das, was du mit Digital School Story machst, ist nicht gewohnt, das, was
Ja,
man in
ja.
Schule erlebt.
Nee, ich verstehe das schon, dass die so denken, das ist schon klar. Aber war halt einfach so, sagen, naja, eigentlich sind wir wissen, dass wir eine eher schlechtere Klasse sind. Also das mag ja sein, das weiß ich nicht. Aber hat uns, glaube ich, jetzt nicht vorangebracht. Weil ich natürlich dann immer sagen, naja, nur inhaltlich darf man es halt auch nicht sehen. Gell? Also ihr seid ja jetzt auch in einer Gemeinschaft gewesen, ihr habt ganz viele andere Sachen parallel zu dem nur Inhaltlichen gemacht. Das hat euch garantiert weitergebracht. Da stimmen sie dann auch zu und sagen sie, ja, das schon. Aber in Mathe und so weiter. Ne? Aber das ist, wundert mich, wie gesagt, weil ich glaube, wenn man vorher gefragt hätte, wie gut seid ihr in Mathe und so weiter, kommt ihr da mit, hätten gesagt, nee, tun wir uns sehr schwer. Und jetzt danach tun sie sich genauso schwer, aber schieben es der Methode zu. Das war so witzig, wo ich sage, naja, also, Ihr habt doch schon vorher gesagt, ihr habt da, und es ist auch kein Lehrerproblem gewesen, ganz im Gegenteil, sondern für sich selbst. Also sie haben einfach gesagt, wir sind da schlecht. Lehrer, alles gut, aber wir kommen irgendwie mit der Mathe nicht klar. Also wir haben als Klasse vielleicht da irgendwie was versemmelt, weil wir auch oft unruhig und nicht aufpassen. Und das ist in unserer Klasse einfach so. Das reflektieren die schon, das wissen die schon. Aber. Erwarten trotzdem dann, glaube ich, immer von uns als Lehrer, dass wir das irgendwie ausgleichen.
Lösen.
Ja, wir sind die Dienstleistung, die das zu lösen hat. Und natürlich, klar, die Eltern auch. Also sagen dann, oh ja, aber was tut ihr als Schule jetzt gegen dieses Problem? Ihr seid ja die, die das lösen müsst. Wir können ja dazu nichts beisteuern.
Naja, du kannst es
Ja,
ja auch nicht
jein.
reintrichtern, ne?
Jein.
Also du kannst ja auch nur begrenzt als Lehrkraft da einwirken, weil das hängt ja trotzdem auch eine ganze Menge vom Schüler und der Schülerin ab.
Ja, der Klasse tatsächlich. Also es treffen einfach ungünstige Kombinationen aufeinander, die sich selbst verstärkend quasi so ja, in die Bredouille bringen. Also wir haben wieder Klassen, wo das so ist. Und wenn dann bestimmte Leute dann die Klasse nicht mehr drinnen sind, die sehr extrovertiert und sehr lernunwillig waren und aber noch trotzdem eine Vorbildrolle hatten und manche mitziehen in ihrer Einstellung zur Schule gegenüber, dann nimmer da sind, dann blühen manche voll auf. Und dann wird so eine Klasse, die auf einmal total schlecht war, zu einer der besten Klassen, schon mal erlebt, wo dann die 10, die wirklich gut waren und schon vornherein, dann auf einmal die Vorbilder sind und dann ziehen die anderen nach. Vorher waren diese, die dann die Schule verlassen haben, die Vorbilder, weil die waren halt cool, die haben halt hier sich nicht sagen lassen und so weiter. Und dann schwenkt das komplette Klassenklima um auf Leistung, auf wir wollen jetzt auch was Gutes machen und wollen gut sein. Wahnsinn. Also deswegen, also man kann das den Schülern auch nicht verübeln. Man ist halt so als Mensch, man hat halt so seine Vorbilder manchmal in Altersstufen, die man später nicht mehr nachvollziehen kann. Und das wandelt sich hoffentlich in der Klasse dann auch, dass die merken, also so unruhig, wie es bei uns ist und so witzig, wie wir immer sein wollen in der Schule und lustig und alles, hilft uns, glaube ich, nicht wirklich weiter in nächster Zeit. Da müssen wir irgendwie gucken. Aber das können wir als Lehrer eigentlich nicht, das kann man nicht. Was soll ich da machen? Böse, böse. Also das hilft ja nichts. Also ich sag es und dann muss aber auch gut sein und man probiert Tablet weg und Handy weg und das weg und so alle Ablenkungen weg und dann gucken, dass sie ihre Arbeit machen. Und ich glaube, dass sowas wie Projektarbeit alle dazu bringt, mehr zu machen im Schnitt, also im Schnitt, sag ich jetzt mal, als ich erzähle, wir schreiben auf, wir fragen aus und so weiter. Ist einfach meine Meinung. Da sind die Guten gut dabei, das ist überhaupt gar keine Frage und die profitieren auch. Aber die Schlechten sind raus. Also die können dann Brawl Stars spielen oder irgendwas können die dann machen, weil der Unterricht läuft ja. Es sind ja genug dabei, da muss ich ja nicht dabei sein. Andernfall muss ich dabei sein, ne? Weil sonst die Gruppe mich killt. Die sieht, dass ich nichts tue. Oder ich drankomme zufällig beim Vorstellen dann. Ich muss irgendein Grundlevel muss ich erreichen, dass ich, weiß ich nicht, völlig absacke und das ist so der Stand quasi, den man da hat. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht, ob das hier so
Sehr,
hält und nur
sehr, sehr
mal
spannend. Also
gucken.
wirklich, wir bleiben da ja sowieso im Gespräch. Also ich hoffe auch, dass wir das nochmal schaffen, wirklich in so großer Runde das Ganze auch nochmal zu feedbacken dann. Weil das ist natürlich ungeheuer wertvoll für uns, auch die Erkenntnisse damit zu kriegen und dann auch mit zu gucken, passiert das genauso woanders auch? Gibt es da was, was wir übereinander legen können, eins zu eins, um dann eben auch zu gucken, was brauchen wir dann eben auch weiter? Denn das ist ja eben auch Entwicklung für uns. Das hört ja auch nicht auf, sondern geht immer weiter. Ich würde mit dir einmal noch gerne in die Zukunft springen. Wenn du jetzt so dein Gymnasium siehst, aber auch viele andere siehst, du hast ja auch jetzt das Buch von Stefan Rupane auch mitgelesen, und da so eine Schule gäbe auf der grünen Wiese, was dürfte da für dich nicht fehlen?
Ja, ich habe mit Heinz auch schon drüber geredet, weil das ist ja, man ist ja auch in der Schulentwicklung so drinnen und guckt halt so, was wollen wir als Schule quasi so für die Zukunft eigentlich haben. Und da ist natürlich schon auch dieser, ja, jetzt, ich sage es jetzt technisch, dieses Blended Learning-Konzept, wo man halt sagt, man nimmt die Vorzüge dessen, was wir alle gut können und nimmt die Vorzüge dessen, was ihr zum Beispiel dann auch an uns bringt. Dieses projektorientierte, freie Arbeiten in den Lernlandschaften und so weiter. Und der Teil, der muss bei uns jetzt zum Beispiel noch weiter ausgebaut werden. Ich glaube, den einen Teil, den kann unsere Lehrergeneration ganz gut leisten, also Wissensvermittlung und so weiter. Aber wir haben nie so wirklich gelernt, wie man Schüler frei laufen lässt. Mir ist nach wie vor unangenehm, wenn die da draußen wegen der Aufsichtspflicht, die uns quasi mit der Peitsche eingetrichtert wurde, auf gar keinen Fall zu vernachlässigen. Klar, ist ja auch richtig. Aber das schwingt immer mit, wenn die draußen sind, dass ich die auch alle im Blick habe. Da einfach mehr, wenn ich das, wie gesagt, in dem Buch höre, dann lernen, welcher Gott weiß wo, keine Ahnung, der lässt die da laufen und ich denke, undenkbar für mich. Da kann ich keine ruhige Minute verbringen. Oder daheim dürfen die lernen und so weiter. Dann auch mehr auf diese Kompetenzen. Das ist uns auch wichtig, dass man sagen, naja, es muss einfach mehr hin dazu, dass man genauer sagt, was kann ein Schüler und was kann er nicht. Und nicht nur in Notenform, sondern immer wieder gucken, dass die Feedback zurückkriegen. Und wie ich gesagt habe, das kam auch in dem Gespräch eben, dass man auch immer wieder Selbstreflexion anregt, in Form eben dieser Retrospektive, dass Schüler über sich selbst, über die eigene Arbeit immer wieder auch gefragt werden, wie sie das selber wahrgenommen haben. Weil immer der Wechsel zwischen diesem Fremdbild und dem Eigenbild oder der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung, das macht man einfach viel zu selten auch für sich. Und ist ja auch so etwas. Natürlich hätte ich Heinz zum Beispiel schon auch ausgemacht, aber man ist bis jetzt nie dazu gekommen, einen Unterrichtsbesuch gegenseitig wieder. Wieder dieses Fremdbild eines fachfremden Lehrers und mein eigenes Bild, das so ein bisschen vergleichen. Da sind wir schon bei dem Punkt, wie unangenehm das eigentlich auch ist. Und deswegen verstehe ich auch die Schüler, die diese Retrospektive dann ein bisschen umschiffen wollen, weil ich ja auch selber im Unterrichtsbesuch nicht besonders scharf drauf bin, dass mir da einer zuschaut in meinem Bereich, wo ich jetzt was mache, weil ich kenne ja meine Probleme. Ich weiß ja, wo ich schlecht bin. Und dann kommt auch einer und sagt mir zu dem, wo ich ja eh schon weiß, dass ich da vielleicht mal das eine Schwätzchen da nicht so beachtet habe, wie er das vielleicht machen würde oder wie auch immer, dann kommt es noch dazu. Und da auch stärker zu werden im Kollegium, auch diese Retrospektive zu machen, wäre auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, das müsste man eigentlich auch hinkommen. Immer wieder in der Schulentwicklung auch zu gucken oder in kleinen Gruppen, in so Teams zu sagen, ja, was läuft denn gut, was läuft schlecht, wo kann man sich gegenseitig unterstützen. Da würde man sich generell mehr wünschen, dass das Kollegium, ja, wo viele Einzelkämpfer auch drinnen sind, immer noch ein bisschen Tick. Ich gehöre auch dazu. Also ich denke, ich rede jetzt hier, wenn das jetzt mein Kollegium sehen würde, würde sagen, du musst ja gerade reden. Dich sieht man nie im Lehrerzimmer. Ja, aber das ist so eine Geschichte einfach, wo man sagt, naja, war immer im Lehrerzimmer, aber dann hat man auch viel Gemotze und schlechte Stimmung mitbekommen, auch weil man in falschen Ecken war und so weiter. Und da habe ich mich dann eher so zurückgehalten. Und das hat es in vielen Schulen so dieses eher negative Sicht auf alles. Und das packe ich dann nicht. Also da gehe ich dann raus und gehe in meine Sammlung und setze mich für mich. Aber es hat ja auch Kollegen wie Heinz, Carmen und so weiter, die immer eher positiv auf das Ganze gucken und was machen wollen und was Ideen auch haben und einbringen, die nicht immer gern gesehen sind oder die auch nicht immer funktionieren, aber man hat wenigstens Ideen. Und ich glaube, da ist auch sowas immer. Ideen einfach auch nicht gleich immer. Ach, das funktioniert eh nicht, sondern dann probieren wir es aus und bitte dann sagen, ob es funktioniert oder nicht vorher. Würde ich mir bei manchen technischen Sachen auch wünschen, probieren wir die Tablets doch bitte erstmal aus und probieren wir diese Apps auch mal aus, da von denen ich gerade rede und nicht jetzt schon sagen, das wird eh nicht klappen oder das wird eh nur Katastrophe, sondern einfach auch mal annehmen. Hätte wahrscheinlich in der einen oder anderen Situation auch mal, wäre schön gewesen. Und ich glaube, das ist Schule der Zukunft. Geht es jetzt ja gar nicht ums Gebäude oder um schöne Klos, das ist auch toll. Haben wir ja auch zum Glück. Gerstrofen ist ja wirklich super. Also die Schule nagelneu und wunderschön. Soll er hoffentlich so bleiben. Und wir wünschen uns auch, dass die Schüler das ein bisschen mehr schätzen. Ist auch schwierig gerade. Viel geht kaputt, viel wird, ja, Vandalismus wäre jetzt fies gesagt, aber geht halt in die Richtung. Unbedachtes Verhalten führt dann zu Zerstörung und schade. Weiß ich auch nicht, was man da würde ich mir in der Zukunft auch wünschen, dass es so ist, wie es von der berühmten Schule erzählt wird, von der Alemannenschule, dass man sagt, man hat nicht immer die Bestrafung, das würde ich mir auch mehr wünschen, immer zu sagen, was hast du alles schlecht gemacht, sondern zu sagen, wenn du was gut machst, dann kriegst du auch mehr Privilegien. Also dann kannst du auch mal in die Lernlandschaft da hinten hin, wo ich die nicht so sehe, oder dann. Also das fand ich eine Sache, die
fand persönliches ich sehr Wachstum beeindruckend. Sehr stark, ne? Das ist sehr persönlich auf einen immer zugeschnitten. Toll.
Also würde ich mir für mich ja selber auch wünschen, dass man sagt, ein Lehrer, der sich engagiert und ein Lehrer, der quasi über das normale Level hinaus arbeitet und Zeit investiert, nicht unbedingt finanziell, aber vielleicht kann man da auch irgendwie in Zukunft mal was anregen, dass man Privilegien bekommt, die andere nicht haben, weil die Motivation ja immer gering ist. Warum soll ich diese riesige Zeit investieren? Ob das dann was bringt, ist äußerst fraglich und mein Engagement sieht ja sowieso keiner. Das ist auch oft so eine Meinung, die nicht von ungefähr kommt. Also dein Chef kann nicht 80 Kollegen alles klein im Blick behalten, wer was macht, aber es wird erwartet, dass er es macht. Und ja, dieses Positive, anstatt immer nur zu sagen, was machen wir an der Schule nicht, auch mal sagen, was machen wir an der Schule oder was machen Lehrer alles nicht, sondern was machen sie? Und Schüler auch, du kannst das nicht, das nicht, das nicht, nein. Du hast das und das und das gut gemacht und deswegen gehörst du jetzt quasi in die nächste, ich weiß nicht, wie es bezeichnet hat, aber da gibt es ja so ein Stufensystem, Starter und so weiter. Fand ich gut, also das auf alle Fälle ein besseres Menschenbild, wie immer zu sagen, der hat das gemacht und wir gehen immer nur nach unten. Also nie Belohnung, sondern immer nur Verweis, verschärfter Verweis, Schulverweis. Aber nie in die andere Richtung zu sagen, nee, was ist denn eigentlich, wenn ich was gut mache? Was kriege ich denn dann eigentlich? Oder was steht mir denn dann zu? Nix eigentlich. Dafür haben wir nichts. Sozialpreis haben wir, das stimmt. Also wenn Schüler, die sich besonders engagieren, da haben wir von dem, das ist nett, also dass man sagt, du warst echt super, du hast dich so engagiert. Aber das trifft halt auch nur ganz, ganz wenige. Das wäre in einer Klasse auch mal wichtig, dass man sowas...
Ja, fördert das Miteinander auch, ne?
Ja, irgendwie schon. Und schützt die Schule. Also ja, exakt, das fand ich schon krass. Also, ja, bei uns sieht es immer so aus, weil bei uns einfach das Zerstören zu wahnsinnig viel Verlust führt, das ich mir hart erarbeitet habe. Ja, ich habe mir ja was erarbeitet und das ist es, glaube ich. Ne? Ich muss mir hier nichts erarbeiten im normalen Fall. Ich kann, wenn, dann kriege ich halt einen Verweis. Aber ich verliere ja nichts. Ja, ich weiß nicht genau, wie das wäre, wenn, müsste man sagen, mal einen Monat Handyverbot, wenn. Haben wir natürlich keine Chance, aber das wäre eine Konsequenz. Man sagt, du hast das erarbeitet, du darfst jetzt in der Schule ganz normal mit deinem Handy und das benutzen, aber das Privileg, das verlierst du, wenn du da, ich befürchte, da wird es da ganz anders zugehen. Ne? Also gut, kann man nicht machen, aber einfach nur als Beispiel jetzt. Ne? Ja, das wäre vielleicht auch was für die Zukunft.
Ja, vielleicht befinden wir uns ja irgendwann auf dem Weg dahin, dass es noch mehr gibt, die sowas auch versuchen. Denn ich glaube, dieses positive Verstärken ist einfach eine ganz andere Wirkung, als wenn wir immer das Negative weiter verstärken. Das sind wir ja gewohnt in dem Thema, dass es immer eher schlechter wird. Aber da kommt man halt aus diesem Kreislauf auch nicht mehr raus. Ne? Also ich hatte gestern irgendwie auch mit zwei Schülerinnen gesprochen, die auch irgendwie sich kaputt gelacht haben, wenn der Lehrer irgendwelche Verweise aussprechen. Ja, was passiert denn dann? Ja, was? Und wegen Sachen, wo du dich ernsthaft fragst, wie kann man da einen Verweis aussprechen?
Ja, das ist next. Das ist das also, Nächste. Dann ist es überhaupt nicht vergleichbar.
Nicht mehr ernstbar. Ne? Also nicht mehr ernst zu nehmen. Ne?
Der eine macht so und der andere macht so. Ja. Es gibt ja keine Richtlinie dafür.
Ja. Also deswegen, ja. Es war total spannend, hier mit dir aktiv zu sein. Wir machen das wieder und bleiben da dran. Ich bin sehr gespannt auf die Auswertungen, die wir noch haben und sag vielen Dank für die guten und vielen Einblicke, die du gegeben hast.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Danke.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.